In der heutigen Küste und Kiez Episode 82 sprechen wir über Digitalisierungsoffensiven und, ich sag mal so, Personal, das sich ein bisschen damit schwer tut. Das können Jüngere sein, es können Ältere sein. Man fokussiert das meistens auf Ältere. Das hat einen gewissen Hintergrund, den arbeiten wir raus und dann haben wir vielleicht noch den einen oder anderen Tipp, wie man das dann doch hinkriegt. Viel Spaß beim Reinhören. Partner dieses Podcasts ist die Bludenta GmbH mit dem Flash-Zahnaufhellungssystem. Ja, heute wieder zu Gast Arseni vom Zahnhüsli mit seinen Fragen und wir starten in Folge 82 rein. Titel: Älteres Personal und Digitalisierungsoffensiven. Und nun, Arseni, erzähl, was ist deine Frage?
Meine Frage ist, welche Wege es gibt, Personal aus älteren Praxen bei Digitalisierungsinitiativen erfolgreich mitzunehmen. Tatsächlich habe ich da oft älteres Personal im Kopf, aber es können auch junge Leute sein, die einfach in weniger digitalen Praxen Vorerfahrungen gemacht haben und die dann einfach oft so eine Resistenz bilden.
Ich glaube, man kennt diese Situation und da braucht man, glaube ich, gar nicht auf die Praxis achten. Ich meine, jeder von uns hat seine alten Herrschaften zu Hause oder in der Nähe und da mal einen Drucker neu ranfummeln. Oder irgendwelche Passwörter verschwinden oder irgendwie im Homebanking ist irgendetwas kaputt gegangen. Ich glaube, das kennen wir alles. Und es ist immer besonders nervenaufreibend, das zu machen, weil man immer sagt, ey, ich habe es dir doch schon so 20 Mal gezeigt, gefühlt. Das ist der eine Punkt. Das heißt, es ist so ein Entwicklungspunkt, sozusagen ein Mitgehen mit der Digitalisierung, der auf der einen Seite als nicht so notwendig erachtet wird, dass ich mich damit beschäftige. Auf der anderen Seite ist einem doch sehr viel Leid zuführt, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Ich gebe dir mal ein anderes Beispiel mit ChatGPT. Die haben gestern gerade ChatGPT 4.0o herausgebracht. Gestern war die Präsentation. Das ist so ein Sprachassistent. Heute folgt Gemini, die neue Version von Google. Fast alle diese Sachen sind kostenlos. Auch jetzt diese neue Sprachassistent von ChatGPT ist kostenlos. Ja, auch davor viele Versionen waren kostenlos. Und man weiß ja auch, dass in einigen Leistungstests mittlerweile Claude besser ist als ChatGPT 4. Gemini ist in Teilbereichen besser für gewisse Anwendungen. Und die Frage, die ich jetzt mal an dich zurückstelle, ist, und wo man eigentlich insgesamt wissenschaftlich sicher ist, dass das die nächste industrielle Revolution bedeutet, die künstliche Intelligenz. Beschäftigst du dich auch so, wie es hier neue Sachen gibt oder neue Sachen auf den Markt geworfen werden mit diesen neuen Sachen, Arseni?
Ja, absolut. Das, was ich privat schon häufig nutze, überlege ich mir immer, wie ich das in den betrieblichen Kontext integrieren kann. Ganz oft ist für mich GPT einfach nur eine Möglichkeit des Proofreadings, ne? Also ich tippe einen Text ab und möchte es einfach einmal in fehlerfrei und in gut lesbar transkribiert haben. Und dann übertrage ich das. Und dann ärgere ich mich sozusagen ganz oft auch über Texte oder E-Mails, die ich von unseren Rezeptionistinnen lese, wo ich dann einfach noch Rechtschreibfehler sehe, weil ich mir einfach denke, heutzutage gibt es da so einfache Möglichkeiten, das zum Beispiel rauszukriegen. ChatGPT, ja. Die haben aber ein bisschen nachgelassen, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, was dein Eindruck ist. Mein Eindruck war, dass was GPT 4.0 vor einigen Wochen rausgebracht hat, noch deutlich besser irgendwie war. Aber so ganz dahinter ist man ja nicht, ne?
Also das ChatGPT 4.0o, wie es ja heißt, cooler Name im Übrigen, das ist doppelt so schnell und verbraucht halb so viel Energie. Also es hat sich vervierfacht sozusagen. Das finde ich sind schon krasse Quantensprünge. Was man allerdings auch sieht, ist, dass die Konkurrenz hier nicht schläft. Ja, dass halt Milliarden und Abermilliarden von Google investiert werden, von Meta investiert werden, von Amazon investiert werden und auch von allerhand Startups. Ich glaube, das ist wichtig für das Ökosystem, dass es nicht nur einen gibt, der nachher seine Monopolmarge einkassiert, sondern dass es viele Lösungen gibt. Und ich glaube, das ist auch ein Markt für mehrere Lösungen. Das ist, glaube ich, kein Markt dafür, dass es nachher nur so Winner Takes It All gibt, wie es beim Suchmarkt gab. Denn es gibt so viele unterschiedliche Anwendungsgebiete. Auf dem iPhone für Telefonie, E-Mail schreiben, dies und das, wird wahrscheinlich Apple nachher das beste Modell haben. im Büro, um da ein Produktivsystem richtig gut zu machen, könnte es sogar SAP sein, weil SAP die meisten Daten hat und die Modelle am besten trainieren kann. Im normalen Gebrauch, um Präsentationen zu erstellen, dies und das, ist es vielleicht weiterhin ChatGPT 4 oder 5 oder was auch immer da rauskommt. Das heißt, ich glaube, es gibt viele Modelle für viele Anwendungsbereiche. Um zurückzukommen zu deiner Frage, du sagst ja, du bist da ganz eng dran. Ich persönlich muss mich da auch schon immer so ein bisschen triezen, dass ich mir dann abends nochmal Zeit nehme, mir die neuen Sachen anschaue und da reingucke. Dass es jetzt qua Natura auf mich zufällt, dass ich da wahnsinnig viel Bock habe, mich damit zu beschäftigen, das ist auch nicht so. Und das war sicherlich auch mal anders, ne? Also das heißt, ich beschäftige es, weil ich weiß, es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen. Aber es gibt so viel Neues, da denke ich immer, oh je, wie soll ich das alles denn so sozusagen auf einen Nenner bringen? Die Antwort darauf ist, ja, man muss irgendwo weitermachen, ne? Damit man das irgendwie bei sich drin hat.
Man sagt ja, Not macht erfinderisch, ne? Ich sehe halt bei mir einfach die Notwendigkeit. Wir müssen unser QM befüllen, wir müssen Handbuchartikel in unser Medikit reinpacken. Wir haben einfach für die Praxis ganz, ganz viele Ideen. Und ich habe selten einfach die Zeit, mich da hinzusetzen und ganz lange zu tippen. Ne? Was mache ich? Ich diktiere mir einfach irgendwelche Ideen über Sprachaufzeichnung auf mein Handy und dann lasse ich dann anhand dieser Sprachaufzeichnung einen ordentlichen Text daraus bauen. Natürlich braucht es am Anfang ein kleines bisschen Zeit, um sich da reinzufuchsen. Auf der anderen Seite diese ganzen neuen Tools, das ist ja, also ich würde sagen, KI ist ja wirklich die große Entwicklung der letzten Jahre. Das ist ja historisch, was wir jetzt gerade erleben. Und mich hat es einfach total fasziniert. Also ich weiß, dass diese ersten Momente, wo ich die KI bei der Arbeit gesehen habe, generative KI im Bereich der Bilder oder jetzt auch ChatGPT, da hat man irgendwie so das Gefühl gehabt, man ist was ganz, ganz Großem auf der Spur. Das Gefühl haben wahrscheinlich die Mitarbeiterinnen nicht, wenn ich irgendwie denen die ganzen digitalen Tools präsentiere, Medikit, hier die digitale PVS und so weiter, die digitale Arbeitsplanung. Aber das ist ja eigentlich schon etwas, was so ein bisschen bekannter ist und ja, in das gewohnte Arbeitsumfeld oder Lebensumfeld von uns allen fällt. Ne? Wir haben alle Smartphones, wir nutzen auf diesem Smartphone alle verschiedene Apps. Ich habe das Gefühl, dass man einfach bei dem Moment, wo man sozusagen aus dem privaten Umfeld rausgeht und in das Arbeitsumfeld reingeht, dass man einfach sich an gewohnten Sachen festklammert. Erst recht, wenn man selber noch neu in der Praxis ist und gerne bei dem schon Bekannten bleiben möchte und alles, was neu ist, so ein bisschen abschreckend ist. Ne? Und da, was ich halt einfach ganz oft beobachtet habe, ist, dass die Leute sich die doppelte Arbeit machen. Die notieren sich alles erstmal auf ein Blatt Papier und dann tippen die alles nochmal vom Blatt Papier in die Karteikarte ab. Ne? Das heißt, sie haben die Arbeit immer doppelt gemacht. Und da denke ich mir halt, macht's euch doch einfacher. Was ist es, was die Leute da sich so krass dagegen sträuben lässt? Und um nochmal kurz zu korrigieren, das stimmt tatsächlich nicht, das dachte ich am Anfang, dass das irgendwie eine Generationensache ist. Aber ich glaube, das ist tatsächlich einfach eine Gewohnheitssache, aus welchem Umfeld man vorher kommt.
Jetzt kommt die Werbung.
Bevor wir weitermachen, möchte ich euch kurz Crocodile vorstellen, eine E-Learning-Plattform für Behandler und das ganze Praxisteam. Crocodile bietet über 200 Kurse, die euch dabei helfen, euer Wissen zu erweitern und eure Praxis voranzubringen. Mit dem Gutscheincode PF23 könnt ihr einen vollen Testmonat kostenlos nutzen. Und was noch besser ist, das Team-Abo ermöglicht es euch, bis zu 20 Mitarbeiter in eurer Praxis am Lernen teilhaben zu lassen. Nutzt die Gelegenheit und testet das Angebot auf crocodile-health.com. Das ist es auf jeden Fall. Aber ich glaube, die Neigung dazu, sich mit Dingen zu beschäftigen, die eigentlich sehr spät im Leben erst eintritt, also die digitalen Dinge beispielsweise, die ist dann nicht sonderlich ausgeprägt. Insbesondere, wenn man die Arbeitsweisen gelernt hat, ich schreibe es mir erstmal auf und dann übertrage ich es ins Digitale. Die Generation hat eigentlich immer so halb digital gearbeitet, die sozusagen vor uns ist. Ne? Also die Baujahr, sagen wir mal, 65 bis 1980, sagen wir mal bis 85, die haben im Prinzip ihre Task, also ihre Aufgaben, haben sie einmal analog wahrgenommen und erfasst und dann haben sie sie nachher nochmal digital verpuzzelt, genauso wie du es beschreibst. Das heißt, es ist auch nie der riesengroße Effekt gekommen, dass man sagt, okay, es hat ja eine riesen, hat ja einen riesen Vorteil. Ne? Das ist später gekommen mit der Abrechnung. Als beispielsweise die Diskettenabrechnung, das kennst du gar nicht mehr, als die dann aufgelöst wurde und man konnte die Abrechnung digital einreichen und so weiter und so fort. Das sind so aus meiner Sicht die Punkte gekommen, wo man sagt, okay, das ist ja ein Riesenvorteil. Das geht ja sehr, sehr viel schneller so, ja. Und jetzt muss ich nicht mehr dies und das und jenes machen. So, das heißt, eigentlich hast du die Antwort schon vorweggenommen. Du musst einen Nutzen aufzeigen, den die Arbeit erleichtert. Und dafür muss man auch manchmal trainieren, ne? Dafür, dass einem der untere Rücken nicht mehr wehtut, muss man ein bisschen trainieren und dann tut er einem nicht mehr weh. Und dieses Training, das ist auch nicht immer lustig, ne? Aber man kann dadurch Schmerzen im Rücken verhindern. Ich glaube, du weißt, wovon ich rede. Je älter man wird, desto mehr zwickt es und desto mehr muss man machen. Nichts anderes ist es da. Aber um jetzt deine Frage auf den Punkt zu beantworten. Wenn du die Leute bei diesem Punkt ins kalte Wasser wirfst, dann verlierst du sie. Ich bin ja ein Verfechter von ins kalte Wasser werfen bei vielen Sachen, das habe ich oft gesagt. Bei Digitalisierungsthemen halte ich das für den falschen Punkt, weil man sich da selber aufgibt. Wenn du Mitarbeiter sagst, benutze das hier, du kannst ja hier ein Tutorial angucken, kannst ja hier, dann ist es zu kurz gesprungen. Ihr müsst Use Cases durchgehen, bis irgendwann der Knoten platzt, bis man irgendwann selber herausfindet, wie bequem es eigentlich ist, das so zu benutzen. Und das ist umfangreich, denn man muss seine eigene Zeit dafür investieren. Ich habe mit ins kalte Wasser werfen in diesem Bereich fast nur schlechte Erfahrungen gemacht. Also man muss diese Tools ganz genau schulen, muss sich viel Zeit dafür nehmen, man muss sie nachschulen, man muss sie besprechen, man muss sie nachbesprechen und das immer und immer und immer weiter. Und da hat man dann die Chance, dass dann das Tool auch eingesetzt werden kann.
Hast du irgendwie, ich weiß nicht, ob man das da runterbrechen kann, aber eine bestimmte Anzahl an digitalen Tools, die irgendwie so in einer Praxis ein guter Standard ist oder ein Maximum ist, wo es einfach drüber hinaus zu verwurstelt, zu verknotet alles ist?
Ein Freund von mir hat ein größeres Unternehmen, neues Unternehmen, aber schon sehr wertvoll. Der hat mir erzählt, die setzen 140 verschiedene digitale Tools ein.
Da ist noch Luft nach oben bei uns.
Absolut, absolut. Gehe ich mal meine Sachen durch hier. Was setzen wir denn hier an Tools ein? Also ganz normal natürlich Microsoft und Co. Dann unser CRM-System, nehmen wir das auch mal als digitales Tool. Und dann haben wir HubSpot, dann haben wir etliche Marketing-Tools, dann haben wir Confluence, dann haben wir dies. Also ich würde Slack dann, also ich würde sagen, bei uns im Unternehmen sind wir vielleicht bei 20 Tools. Und bei der Praxis, da habe ich mal eine Folge mit Stefan Helker zu gemacht, da habe ich ihn gefragt, wie viele digitale Tools er einsetzt. Und ich meine, wir sind da so auf 12 gekommen. 12 verschiedene digitale Tools. Aber ich würde es nicht künstlich beschränken, denn es heißt ja nicht, wenn nicht das geniale 13. Tool draus kommt, dass du es nicht benutzen solltest, weil dein Repertoire voll ist, weißt du?
Ja, ja. Ich bremse mich gerade momentan massiv. Ich habe Ideen irgendwie, ich sehe, wo es in der Praxis zu Problemen oder Probleme gibt noch, wo es noch ein bisschen unrund läuft und dann suche ich da irgendwie ein Tool, was das Ganze noch ein kleines bisschen erleichtert. Zum Beispiel so eine Beantwortungs-KI für die Rezeption oder eine Dokumentationssoftware. Sonja gibt es da zum Beispiel für die Behandlungsassistenz. Mhm. Ne? Und da bin ich echt schon mittlerweile so, dass ich mir denke, okay, momentan sind die schon echt gut gefordert mit dem, was wir jetzt aktuell haben. Jetzt wartest du lieber noch ein paar Monate, bis du da jetzt nochmal mit was Neuem um die Ecke kommst.
Das ist auch noch so ein Punkt. Hat das einen Grenznutzen? Ne? Ist der Nutzen von einem neuen Tool höher, als wenn man es alles gleich belassen sollte? Das ist deine Aufgabe als Führungskraft. Und bei vielen KI-Tools sehe ich aktuell den Nutzen noch nicht, weil es noch alles auf den ersten Metern ist. Ne? Das ist wie der Konrad Zuse-Computer, der so groß ist wie ein Fußballfeld. Ja, also das heißt, es ist noch nicht so praktisch, dass man es nutzen sollte. Das sollte man eher beobachten und dann gucken, wenn es soweit ist. Ah, jetzt ist es, hat es eine gewisse Reife, jetzt führe ich es ein. Ich habe jetzt gerade am Wochenende einen Vortrag gehalten, Sylt beim Freien Verband, und da habe ich sehr viel über Grenznutzen gesprochen. Der Grenznutzen der Produktivität ist so zu sehen, dass wenn du zum Beispiel einen neuen Scanner kaufst, da habe ich jetzt mal zwei Scanner-Generationen gegeneinander gestellt. Und der neue Scanner kostet viele tausend Euro und in der Werbeanzeige, die ich mir hier irgendwie aus einem Magazin in der Zahnmedizin rausgefischt habe, stand drin, dieser neue Scanner ist um 50% leichter und um 45% kleiner oder so. Ne? Also kleiner und leichter ist er. Dann habe ich gesagt, so, wenn das alles ist, was den Marketingleuten einfällt, und ich gehe davon aus, dass das schon wesentlich ist, dann muss man sich schauen, ist dieser Grenznutzen noch groß genug, dass ich diese Variante nehme. Das heißt, wir sind bei diesen Scannern aktuell sozusagen am Ende oder am vorläufigen Ende des Entwicklungszykluses, wenn von einer Variation auf die neue nur so wenig neuer Nutzen bei ist, bis gar keiner. In der KI sind wir da ganz, ganz, ganz am Anfang. Das heißt, da ist von einer Variante zur nächsten ist schon ein Riesenschritt immer zu sehen. Und das ist auch ein Punkt, wenn man Leute hat, die sich vielleicht ein bisschen schwer tun mit der Digitalisierung, dann würde ich da doch warten, bis es sozusagen vielleicht eine Stufe weiter ist, dass noch eine weitere Varianz da auf dem Markt ist, die dann einen sehr, sehr viel größeren Grenznutzen hat als die vorherige. Das heißt, am Anfang sind Riesensprünge, nachher nur noch ganz kleine Trippelschritte. Dann würde ich darauf warten, um nicht diese ganze Kurve da mitzunehmen.
Richtig cooler Punkt. Das ist etwas, was ich bisher noch so gar nicht berücksichtigt hatte.
Ja, dann haben wir jedenfalls einen Punkt rausgearbeitet. Also, wir neigen uns auch schon zum Ende dieser Folge 82 und wir danken unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wenn ihr Lust habt, auch dabei zu sein, schreibt mir eine Mail an henrizi@opti-hc.de und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Macht's gut, ciao.